Wir sind in der Predigtreihe mit dem Titel Drei Antworten an zweiter Stelle jetzt. Es geht in dieser Reihe darum, das habt ihr vielleicht letzte Woche gemerkt, wenn ihr da gewesen seid oder das gehört habt, es geht darum, um die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn Gott uns in unserem Leben eine Weisung gibt, also eine Richtung gibt, wenn er in unser Leben spricht und eine Idee für unser Leben hat und sie uns mitteilt. Was antworten wir? Und wir hatten letzte Woche Jona, der wegrennt, der so weit weg wie möglich will von dem, was Gott da für ihn vorhat. Und nächste Woche geht es um Jesaja, der sofort blindlings mit Venenfahnen reinrennt und sagt, juhu, Gott hat mir eine Weisung gegeben, ich mache das sofort. Ohne zu fragen, ohne zu diskutieren, ohne Bedenkzeit, ohne alles. Heute geht es um Mose. Mose bekommt von Gott die Berufung, das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten zu führen, ins gelobte Land. Und Moses Reaktion darauf ist nicht Flucht und nicht Hurra, los geht's, sondern er bleibt stehen und er diskutiert mit Gott. Mose diskutiert mit Gott. Diese Diskussion kann man übrigens nachlesen in Exodus 2 und 3, dort in den Kapiteln. Und ich habe letzte Woche immer bei dem, was Gott an Ideen für uns hat und die er uns mitteilt, von einer offenen Tür gesprochen. Und vielleicht ist eine offene Tür der falsche Begriff dafür. Weil offene Türen sind in unserem Leben rein positiv belegt, ja, in unserem Sprachgebrauch. Offene Türen sind immer oder fast immer was Gutes. Ja, wenn wir von einer offenen Tür in unserem Leben sprechen, dann hat sich da was geöffnet, dann ist eine neue Perspektive da, Hoffnung und so weiter. Aber rein positiv war das bei allen dreien nicht. Nicht bei Jona, nicht bei Mose, nicht bei Jesaja, sondern mindestens irgendwie ambivalent. Deswegen will ich heute lieber von Herausforderung sprechen, weil Herausforderung im Deutschen beinhaltet beides. Ja, eine Herausforderung kann sein, wenn du mir sagst, Markus, wenn du die 100 Meter 2 Sekunden schneller läufst als jetzt, dann hast du die Chance, eine Medaille beim Sportfest zu gewinnen oder so. Dann ist das eine Herausforderung für mich, kann ich Ja oder Nein zu sagen, aber dann bin ich motiviert, ich habe ein Ziel, ich arbeite an etwas und gehe los. Es ist aber auch eine Herausforderung, wenn du mich in einen Raum tust mit 5 kleinen Kindern und ich soll auf die aufpassen und eins hat sich gerade furchtbar wehgetan, 2 streiten sich, einer malt gerade mit Edding die Tapete an und der 5. hat in der Küche die Messerschublade gefunden. Das ist auch eine Herausforderung. Aber keine schöne Herausforderung. Also für mich zumindest nicht. Es gibt Leute, die gehen da drin auf. Ja? Für mich nicht so. Also eine Herausforderung kann sein, dass mich das motiviert. Es kann aber auch sein, dass mich das komplett überfordert. Es kann sein, dass mir jemand was zutraut und mich deswegen herausfordert. Oder es kann sein, dass mir jemand was zumutet und mich deshalb herausfordert. Und tatsächlich sind die Herausforderungen Gottes eher sowas, ja? Was so irgendwie 2 Seiten hat. Oder wo ich mich vielleicht motiviert fühle, vielleicht aber auch komplett überfordert. Und so gesehen ist es total vernünftig, wie Mose reagiert. Also Mose, würde ich sagen, ist von diesen dreien, von Jona, Mose, Jesaja, eigentlich der am klügsten reagiert. Denn sich einfach drücken vor den Herausforderungen des eigenen Lebens, das macht natürlich unglücklich. Wenn du immer wegläufst vor den Herausforderungen, macht das dich unglücklich. Wenn du immer blind reinstürzt und einen Körper machst in die Herausforderung, wird dich das auch unglücklich machen. Mose ist klug, Mose schaut sich die Herausforderung realistisch an und er kalkuliert und überlegt, okay, was habe ich da vor mir? Und ich bewundere ja so strukturierte Leute, die eine Herausforderung in ihrem Leben haben, sich erstmal hinstellen und überschlagen und erstmal gucken, so, was habe ich denn, was geht denn, welche Fragen müssen noch beantwortet sein, damit ich das annehmen kann. Wahnsinnig strukturiert, manche Leute. Mose auch. Und Mose hat 5 Fragen und stellt Gott 5 Fragen und möchte Antworten auf diese Fragen, bevor er sich entscheidet, ob er die Herausforderung annimmt oder nicht. Seine erste Frage ist, wer bin ich schon? Wer bin ich schon, dass ich das kann, was du da von mir willst? Wer bin ich? Das ist seine erste Frage, eine kluge Frage. Also erstmal gucken, schauen wir erstmal mich an. Da ist eine Herausforderung. Kann ich das meistern? Wer bin ich? Wie kann das zusammenpassen? 2. Frage ist, wer bist du eigentlich, Gott? Also, Wer ist Gott eigentlich, der mir die Herausforderung stellt? Auch eine sehr kluge Frage. Wer ist Gott für mich, für andere? Und wie spielt das zusammen, wer ich bin und wer Gott ist? Klingt philosophisch, ist aber angesichts einer Herausforderung klug, das zu fragen. Dritte Frage ist, Mose fragt, wird man mir glauben? Also er fragt nach dem, was wir heute Standing nennen würden. Ja? Habe ich das Standing, die Persönlichkeit, um dieser Herausforderung zu begegnen? Die vierte Frage ist, die nach den Begabungen und Ressourcen. Er fragt, bringe ich überhaupt das mit, was nötig ist, um diese Herausforderung zu meistern? Bei Mose ist es das Reden. Ja? Er sagt, ich kann überhaupt nicht vernünftig reden. Wie soll ich ein Volk führen, wenn ich nicht vernünftig reden kann? Also, ist doch klug, oder? Bei einer Herausforderung zu überlegen, was kann ich eigentlich und reicht das, was ich kann, eigentlich aus, um dieser Herausforderung überhaupt zu begegnen? Fünfte Frage ist dann, sind nicht andere vielleicht besser geeignet als ich? Auch eine gute Frage, oder? Ist nicht vielleicht jemand anders da, der das besser kann als ich, bevor ich mich hier abacker und es nicht funktioniert? Und Mose sagt, ach Herr, schick einen anderen. Ach Herr, schick einen anderen. Fünf kluge Fragen vor einer Herausforderung und vielleicht sollte das irgendwie jeder so machen, dass man sich diese Fragen stellt. Vielleicht würden wir in einer besseren Welt leben, wenn jeder vor einer Herausforderung sich diese fünf Fragen stellen würde. Und Mose bekommt Antworten von Gott auf jede einzelne dieser Fragen und schließlich geht er los. Und dann geschieht das, was auch bei den anderen geschieht, bei Jona und bei Jesaja und bei allen, die eine Herausforderung Gottes annehmen. Er geht los und er begegnet einem tiefen Schmerz in seinem Leben und einer großen Heilung. Davon war auch bei Jona letzte Woche die Rede, einem tiefen Schmerz und einer großen Heilung. Und folgende Erzählung aus dem Exodus Buch 18 gehört da ganz eng dazu, zu diesem tiefen Schmerz. Und das möchte ich euch vorlesen. Exodus 18, 13 bis 27. Am nächsten Morgen setzte sich Mose hin, um die Anliegen des Volkes zu entscheiden. Vom Morgen bis zum Abend mussten die Leute anstehen. Der Schwiegervater von Mose sah, wie viel Mose für das Volk zu tun hatte. Da sagte er, was tust du nicht alles für das Volk? Warum sitzt du hier allein und das Volk muss vom Morgen bis zum Abend vor dir anstehen? Mose sagte zu seinem Schwiegervater, die Leute kommen zu mir, um Gott zu befragen. Wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir. Ich entscheide ihren Fall und verkünde ihnen die Gebote und Weisungen Gottes. Da sagte sein Schwiegervater zu Mose, es ist nicht gut, wie du das machst. Du bist völlig erschöpft und das Volk, das bei dir ist, ist es auch. Diese Aufgabe ist zu schwer für dich. Du kannst sie allein nicht bewältigen. Hör auf mich. Ich will dir einen Rat geben und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bring ihre Rechtssachen vor ihn. Präge ihnen seine Gebote und Weisungen ein. Zeig ihnen, wie sie leben und was sie tun sollen. Dann suche aus dem ganzen Volk fähige Leute aus. Sie sollen Ehrfurcht vor Gott haben, zuverlässig und unbestechlich sein. Übertrage ihnen die Verantwortung für je 1000, 100, 50 und 10. Sie sollen jederzeit bereit sein, die Anliegen des Volkes zu entscheiden. Die schweren Fälle sollen sie dir vorlegen, die leichteren können sie selbst entscheiden. So entlastest du dich und sie tragen die Verantwortung zusammen mit dir. Wenn du das tust und Gott es dir gebietet, kannst du bestehen. Dann wird dieses Volk in Frieden heimkehren. Mose folgte dem Rat seines Schwiegervaters und tat, was dieser gesagt hatte. Er wählte aus ganz Israel fähige Leute aus. Denen übertrug er die Verantwortung für das Volk für je 1000, 100, 50 und 10. Sie sollten jederzeit die Anliegen des Volkes entscheiden. Die schweren Fälle legten sie Mose vor, die leichteren entschieden sie selbst. Darauf verabschiedete Mose seinen Schwiegervater und der kehrte in sein Land zurück. Eine faszinierende Geschichte, finde ich. So menschlich, diese Geschichte. Und vielleicht reagieren wir darauf und sagen, klassisches Burnout, oder? Kennt man doch. Da verzettelt sich einer in Kleinkram, in Pillepalle und verliert das große Ganze aus dem Blick und das macht ihn wahnsinnig auf Dauer. Ich bin mal, als ich noch Schüler war, mit unserer Schulklasse, sind wir zum Amtsgericht gefahren und haben uns Gerichtsverhandlungen angeguckt als Zuschauer. Und ich kann mich noch an einen Gerichtsfall erinnern, da war nämlich ein Nachbarschaftsstreit, der vor Gericht ging. Und der eine Nachbar hatte den anderen Nachbar angezeigt, weil der ihn Wichser genannt hatte. Und deswegen waren sie vor Gericht. Und der Richter war völlig entnervt von diesem Fall. Ja, man hat es richtig gemerkt, wie er da vorne saß und eigentlich woanders sein wollte. Und er fand das total albern. Und dann hat er irgendwann dem, der den anderen angezeigt hatte, gesagt, hören Sie mal, Wichser, das war einmal ein ehrbarer Beruf. Nehmen Sie es doch einfach als Kompliment. So, und der Mann hat sich natürlich aufgeregt, das war doch völlig anders gemeint, das ist doch ein Schimpfwort und Beleidigung und Anzeige und der muss verknackt werden und so. Hat der Richter aber nicht gemacht. Der Richter war genervt davon, hat den Fall abgewiesen und fertig. Und sowas stelle ich mir vor, muss Mose den ganzen Tag machen. Er sitzt da an seinem Tisch in der Wüste, eine lange Schlange von Leuten, die alle ganz viel Pillepalle mitbringen. Sicher auch wichtige Fälle, aber auch ganz viel Kleinkram. Und das macht Mose. Eigentlich hat er die Vision, das Volk ins gelobte Land zu führen, aber der Alltag, die Realität ist, er sitzt an seinem Tisch in der Wüste und erledigt Kleinkram. Da war am Dornbusch keine Rede von. Gott hat am Dornbusch nicht zu Mose gesagt, ich möchte, dass du einen Tisch in der Wüste hast und lauter Kleinkram entscheidest. Sondern er hat gesagt, führe mein Volk aus Ägypten ins gelobte Land. Und ja, Rechtsprechung gehört dazu. Das ist eine seiner Aufgaben. Das ist gar keine Frage. Ja, das ist etwas, womit Mose betraut ist und wo er die Verantwortung trägt. Aber er macht es alles alleine. Und das macht ihn fertig. Und er merkt nicht mal, dass es ihn fertig macht. Vielleicht erkennen wir uns darin wieder ein bisschen. Und jetzt kommt der Schwiegervater, sieht sich das an, so der Blick von außen, klassisch, ne? Und sagt ihm, pass auf, ich habe die Lösung, delegier den Kram und dann geht's dir besser. Problem gelöst. Ja, nicht ganz. Also abgesehen davon, dass man wirklich ein wirkliches Burnout nicht so einfach regeln kann mit, komm, delegier ein paar Aufgaben, dann geht's dir besser oder so, weil es natürlich die Art ist, wie man an seine Aufgaben herangeht und wie die Aufgaben an einen herangehen, die sowas auslösen, unter anderem. Aber ganz abgesehen davon, dass so eine einfache Lösung meistens gar nicht so funktioniert, ist das alles auch nur ein Symptom. Dass er da sitzt an diesem Tisch und seinen täglichen Stress hat, ist nur ein Symptom von etwas, was viel tiefer geht. Die Ursache ist viel tiefer und viel schmerzvoller. Das hat was zu tun mit dieser Diskussion mit Gott vom Anfang. Denn Mose hat zwei fatal falsche Grundannahmen zum Thema Berufung oder zum Thema Annahme von Herausforderungen. Er glaubt zwei Dinge, die einfach falsch sind. Das erste, was er glaubt, ist, es geht bei Berufung darum, was ich kann. Also Gott sucht mich aus, weil ich etwas kann und das soll ich für ihn tun. Mose dreht sich um das menschlich Machbare die ganze Zeit. Vier von seinen fünf Fragen handeln sich nur darum, was er kann oder nicht kann. Und nur eine Frage geht darum, wer Gott eigentlich ist. Aber diese Frage stellt er ja so, wenn die Leute fragen, wer du bist, was soll ich ihnen denn sagen, wer du bist? Also es geht doch wieder nur um ihn und um seine Rechtfertigung, das, was er sagen kann. Mose dreht sich die ganze Zeit um das, was er kann oder nicht kann. Und das ist falsch, weil bei Gottes Berufung geht es nicht um das, was du kannst, sondern es geht um das, was Gott durch dich tun kann. Und das ist ein kleiner, aber sehr feiner Unterschied. Die zweite Annahme, Grundannahme, die falsch ist von Mose, ist, er glaubt, dass Berufung bedeutet, dass er allein für eine Aufgabe verantwortlich ist. Dass Gott also eine abgeschlossene Aufgabe hat, er stellt sie ihm hin und sagt, das ist deine Aufgabe, da musst du dich jetzt alleine drum kümmern. Deswegen diskutiert er ja so viel mit Gott. Er diskutiert das alles durch, er schaut sich die Aufgabe genau an und sagt dann, okay, das mache ich, jetzt muss ich es aber durchziehen, jetzt muss ich liefern. Und auch das ist falsch. Denn es geht bei Gottes Herausforderungen in unserem Leben nicht darum, dass wir ganz alleine irgendwie als einsamer Kämpfer eine Aufgabe erfüllen, sondern es geht darum, dass wir in Gemeinschaft stehen und dass wir uns gegenseitig stützen. Wenn Gott alle Christen dazu berufen würde, alleine was zu machen, müssten wir uns hier heute nicht treffen. Dann müssten wir nicht, wozu dann Gemeinde, wozu? Wir brauchen Gemeinde, wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen, die auch von Gott herausgefordert sind, um uns gegenseitig zu stützen. Und diese beiden falschen Glaubenssätze, es geht darum, was ich kann und ich muss es alleine tun. Das hat Auswirkungen auf Moses Art, mit seiner Berufung, mit den Herausforderungen umzugehen, natürlich. Also Mose ist berufen als eine Art Mittler zwischen Gott und dem Volk. Ja, also er soll das Volk anführen und er soll die Anliegen des Volkes vor Gott bringen. Das heißt, Mose hat im Prinzip zwei Aufgaben. Er muss dafür sorgen, dass die Beziehung zu Gott stimmt, also dass da ein Draht vorhanden ist. Und er muss dafür sorgen, dass ein Draht zum Volk da ist. Ja, also er steht dazwischen. Das sind seine beiden Dimensionen sozusagen. Und es gibt für diese beiden Dimensionen Orte. Der Ort von seiner Beziehung zu Gott ist Sinai. Und Sinai meint nicht unbedingt nur einen geografischen Ort, weil der Trick ist, dass das Wort Dornbusch im Hebräischen eine ähnliche oder die gleiche Wortwurzel hat wie Sinai. Also Sinai geht nicht um einen geografischen Ort, an dem Mose immer gehen muss, sondern an den Ort seiner Gottesbegegnung. Der ist wichtig, dieser Ort in seinem Leben. Und er ist wichtig, damit er seine Aufgabe erfüllen kann. Und der Ort der Beziehung zum Volk, das ist der Tisch in der Wüste, ja, wo Mose sitzt und die Probleme des Volkes wälzt. Wichtig ist, um das vielleicht irgendwie so ein bisschen akademischer zu sagen, die Beziehung zu Gott, das ist wichtig, weil Gott ist das Subjekt der Berufung und das Volk ist das Objekt der Berufung. Also Gott ist der, der tut, das Volk ist das, an dem getan wird, sozusagen. Und darin steckt jetzt mit den beiden falschen Grundannahmen von Mose natürlich eine riesengroße Gefahr. Nämlich die Gefahr, dass er die ganze Zeit und alle seine Kraft in der Beziehung mit dem Volk verplempert und die Beziehung zu Gott vernachlässigt. Und das Problem daran ist, dass du diese ganzen Dinge, die Beziehung zu Menschen, die Beziehung zum Volk in diesem Fall, aber die Beziehung zu anderen Menschen, da kannst du relativ viel delegieren, was nicht heißt, dass man Freundschaften so pflegt, dass man sagt, ich schicke jemand anders zum Termin oder sowas. Sondern es geht darum, dass diese Aufgabe von Gott, für die Menschen da zu sein, da kannst du dir Hilfe holen. Das kann man gemeinsam machen. Da kann man sich gegenseitig stützen. Aber die Beziehung zu Gott, dafür ist jeder von uns und jede von uns selbst verantwortlich. Niemand kann deine Gottesbeziehung pflegen. Niemand kann deine Gottesbeziehung führen. Niemand außer du selbst. Aufgaben kann man immer irgendwie verteilen. Beziehungen zu Gott nicht. Und jetzt kommt der Trick. Das ist nicht nur in Moses Berufung so. Nicht nur, wenn man ein Volk anführt, sondern das ist in jeder Berufung so. Das ist in jeder Herausforderung so, die Gott uns stellt. Es beinhaltet immer die Beziehung zu ihm und die Beziehung zu Menschen. Darum sind in unseren Herausforderungen immer Ansprüche von Menschen da an uns und immer Ansprüche Gottes an uns. Und es ist wichtig, dass wir die Ansprüche von Menschen nicht über alles andere stellen und ihnen nicht so viel Platz geben. Und das ist das, was Mose tut. Mose sitzt von morgens bis abends, von Sonnenauf bis Sonnenuntergang an seinem Tisch in der Wüste und regelt Pillepalle fürs Volk. Der Tisch in der Wüste ist in menschlichen Kategorien denkend einsam kämpfen. Der Tisch in der Wüste ist der Ort, wo du zwar deine Aufgabe erfüllst und den Ansprüchen der Menschen um dich herum gerecht wirst, weil die alle sagen, nö, super, der reißt sich hier den Hintern auf, der macht hier alles für uns, super, Supermann. Aber du verlierst den Kontakt zu Gott. Und dann übernimmst du dich selbst und du verlierst Gott aus dem Blick. Das ist das, was Mose passiert. Und das ist sein tiefer Schmerz. Das ist der tiefe Schmerz in seinem Leben und damit kann ich wohl was anfangen und du vielleicht auch. So war seine Berufung nie gedacht. Das war nicht das, was Gott sich vorstellte, als er ihn am Dornbusch gerufen hat. Deswegen hat er ihm da von der Vision erzählt und nicht vom Tisch in der Wüste. Weil der Tisch in der Wüste gehört vielleicht dazu, aber es geht nicht um den Tisch in der Wüste. Und Mose kann das nicht sehen. Mose ist blind dafür, Gott erreicht ihn nicht mehr, weil Mose so mit dem Kram beschäftigt ist, dass er die Beziehung vernachlässigt hat. Und darum braucht es eine menschliche Intervention. Es braucht jemanden, der Mose den Kopf wäscht und sagt, jetzt halt doch mal still, jetzt hör doch mal auf. Und das ist sein Schwiegervater Jitro. Weiser Kerl offensichtlich. Also es braucht eine menschliche Intervention offensichtlich. Wenn du also dich ein bisschen wiedererkennst in dieser Beschreibung von diesem Mosetypen. Wenn du merkst, das sind auch meine zwei falschen Grundannahmen, nämlich dass es um meine Fähigkeiten geht, die ich alleine umsetzen muss. Und vielleicht kennst du diese Diskussion mit Gott, dass du die Dinge geklärt haben willst, bevor du eine Aufgabe annimmst, weil du sie dann alleine erfüllen kannst, glaubst du zumindest. Wenn du auch so ein Typ bist und dich darin wiedererkennst, dann könnte es gut sein, dass du auch gerade in dieser Falle sitzt. Dass du an deinem Tisch in der Wüste sitzt und lauter Kleinkram tust und nicht das, worauf es ankommt. Was ist dein Tisch in der Wüste? Du wirst es nicht so leicht merken, weil es beschwert sich ja niemand. Also niemand beschwert sich über dich, weil du gut funktionierst an deinem Tisch. Und du hast den Eindruck, du tust genau das Richtige. Du lebst den Traum, du lebst deine Berufung, du erfüllst die Herausforderungen, die Gott an dich gestellt hat. Und du schaffst es auch ziemlich gut allein, denkst du zumindest. Da möchte ich dir heute sagen, mit den Worten von Jitro, es ist nicht gut, wie du das machst. Du bist erschöpft und alle anderen sind es auch. Deine Aufgabe ist zu schwer für dich und du kannst sie nicht allein bewältigen. Du solltest sie nie allein bewältigen. Also fang an, den Tisch zu delegieren und komm an deinen Sinai, den du nicht delegieren kannst. Komm an deinen Sinai in die Gegenwart Gottes. Denn Gott hat nie gewollt, dass du ein erschöpfter Arbeitssklave wirst. Das hat er nie gewollt. Er beruft dich nicht an einen Tisch in der Wüste, sondern an deinen Sinai. Er beruft dich in die Beziehung zu ihm. Und da gehörst du hin. Und ja, wenn du diese Berufung lebst, wenn du diese Beziehung lebst, dann sitzt du auch mal am Tisch in der Wüste. Dann hast du auch mal anstrengende Sachen zu tun. Auch Sachen, die nicht zuerst mal keinen Sinn ergeben. Und an denen du dich vielleicht doof arbeitest. Aber wichtig ist, dass du im Auge behältst, dass das nur das Objekt ist. Und das Subjekt, der, um den es geht, ist Gott. Und in diese Beziehung gehörst du. Und dafür brauchst du Zeit. Dafür brauchst du Energie. Und das zu lernen, ist je nachdem, wie man so an Persönlichkeit ausgestattet ist, wirklich schwer. Aber es war auch die große Heilung in Moses Leben. Denn als sein Schwiegervater abreist, Exodus 18, wisst ihr, was in Exodus 20 steht? Da stehen die 10 Gebote. Also Mose geht quasi unmittelbar, nachdem er das gelernt hat, geht er auf den Sinai. Und er darf Gott sehen. Und er bekommt von Gott die Gebote für das Volk. Und dann kommt er den Berg runter und kommt zum Volk. Und da lebt er seine Berufung. Da wird Berufung sichtbar. Das ist das, was Gott viel mehr kann, als das, was wir können. Unendlich viel mehr, als das, was Mose alleine hätte machen können. Und ohne den weisen Jitro, den Schwiegervater von Mose, würde er vielleicht noch heute da sitzen, in dieser Wüste, an seinem Tisch und Kleinkram klären. Aber das tat er nicht, er hat damit aufgehört. Und jetzt kommt das Schönste an Moses Geschichte. Ein ganz wichtiger Vers. 5. Buch Mose. Großen Sprung gemacht ans Ende des Lebens von Mose. 5. Mose 34,7, da steht das Resümee von Moses Leben in einem Vers. Da steht, als Mose starb, war er 120 Jahre alt, seine Augen waren nicht schwach geworden, seine Lebenskraft war nicht gewichen. Und das hat was damit zu tun, dass Mose an einem Punkt in seinem Leben verstanden hat, dass der Tisch in der Wüste nicht seine Berufung ist, sondern sein Sinai, die Begegnung mit Gott und die Beziehung zu ihm, dass das seine Berufung ist und dass er alles andere nicht alleine machen muss und dass es gar nicht auf das ankommt, was er kann, sondern das, was Gott durch ihn tun wird. Mose hat die Kurve gekriegt. Kurz vorm Sinai hat er die Kurve gekriegt. Vielleicht kriegen du und ich sie ja auch. Amen.